Deutschlandfunk Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmbeck, einen schönen guten Abend. Wir blicken als erstes zum Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon, das für Alexander Zverev bisher immer im Achtelfinale zu Ende war. Dieses Jahr in seiner eigentlich ja guten Verfassung hatte der Olympiasieger sich ausgerechnet, nicht nur endlich in London auch mal ins Viertelfinale einzuziehen, sondern auch gleich den Titel zu holen, seinen ersten Grand Slam Titel. Doch es kommt anders, Matthias Kammann.
Alexander Zverev war sehr geknickt, als er nach seinem Aus gegen Taylor Fritz so schnell wie selten in die obligatorische Pressekonferenz kam. Es solle wohl einfach nicht sein mit ihm und den Grand Slams. Die in der Runde zuvor gezogene Verletzung war das Problem.
Im Knochenödem oder Knochen, ja, irgendwie sowas, und ich habe eine Zerrung in der Kapsel.
2,5 Sätze lang schaffte Zverev es dennoch, den Amerikaner Fritz zu beherrschen. 6-4 und 7-6 gingen die ersten beiden Durchgänge an ihn. Dann aber, Mitte des dritten Satzes, schaffte er es nicht mehr, sich beim Aufschlag abzudrücken. Damit war er seines stärksten Schlages beraubt.
Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich habe eine Riesenchance hier in Wimbledon dieses Jahr gehabt. Deswegen wollte ich auch nicht aufhören.
Während Fritz nun gegen den Italiener Musetti im Viertelfinale antritt und Novak Djokovic gegen den Australier de Minaur ran darf, muss Zverev in eine kurze Reha. In 1-2 Wochen sollte es wieder okay sein. Und dann wurde er am Ende der Pressekonferenz angesprochen auf die Olympischen Spiele in Paris, auch wieder kämpferisch.
Paris möchte ich gewinnen, das ist keine Frage. Und die Flagge tragen.
Sprach's und verschwand in die Londoner Nacht.
Bei der Tour de France ist heute Ruhetag, bevor es dann morgen auf die 10. Etappe von Orléans nach Saint-Amand-Montant geht. Wenn der Tourtross an einem solchen Tag stillsteht, dann ist auch Zeit, darüber nachzudenken, warum es erneut zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Zwar nicht bei der Tour de France, sondern der Österreich-Rundfahrt, wo am Samstag der Norweger André Drieger auf einer Abfahrt stürzte und seinen Verletzungen erlag. Aber ein solcher Unfall stimmt die Radsportwelt nachdenklich. Was kann bei der Sicherheit noch verbessert werden? Und was hat sich schon getan? Sebastian Krause mit Antworten.
Die Baskenlandrundfahrt im April. Jonas Vingegaard liegt regungslos am Straßenrand. Knochenbrüche, Lungenverletzungen. Der Tour de France-Sieger fällt wochenlang aus. Auch Pascal Ackermann hat es in diesem Jahr schon erwischt.
Ich war selbst dieses Jahr schon ein paar Mal unten gelegen und habe Schlüsselbein gebrochen gehabt. Wir haben momentan extrem viele Leute mit größeren Brüchen. Also irgendwas muss man sich überlegen.
Nach dem Tod von Gino Mäder vergangenes Jahr wurde im Radsport eine Sicherheitskommission gegründet, die jetzt neue Maßnahmen vorgeschlagen hat. Wie gelbe Karten gegen Fahrer, die sich im Rennen zu risikoreich verhalten. Die zweite gelbe führt zum Ausschluss, wie beim Fußball. Nils Polet findet die Idee gut.
Man sieht immer mal wieder, dass Leute vielleicht gefährliche Sachen machen. Ist eine gute Sache, kann man machen.
Ein weiterer Vorschlag, der Teamfunk soll eingeschränkt werden. Nur noch 2 Fahrer in jedem Team sollen per Funk im Ohr mit dem Teamwagen verbunden sein.
Jeder sportliche Leiter pusht halt im Radio und wenn das vielleicht nur auf 2 Ohren kommt oder auf 4 Ohren kommt, ist das natürlich ja schon was ganz anderes.
Okay guys, now we do plan C.
Und somit wird halt bei jeder Abfahrt mittlerweile vorne gefahren. Ich meine, wenn wir da irgendwie ein bisschen Stress rauskriegen würden, das wäre natürlich sehr, sehr angenehm.
Simon Geschke hält nichts davon. Für ihn ist der Teamfunk für alle Fahrer schon wichtig.
Ich hatte schon viele Situationen, wo wir ohne Funk gar nicht Bescheid gewusst hätten, dass jetzt zum Beispiel das Rennen neutralisiert ist.
Georg Zimmermann findet, die Strecken sind oft zu gefährlich und appelliert an die Rennveranstalter.
Weil ich in der Vergangenheit schon sehr viele wirklich Zieleinkünfte gefahren bin, die ich nicht nachvollziehen konnte mit Abfahrten in den letzten Kilometern. Also meiner Meinung nach ist das Regelwerk weniger entscheidend als die Streckenführung.
Und für Pascal Ackermann gibt es ein grundsätzliches Problem, das es zu lösen gilt. Die Rennen sind zu schnell geworden.
Man muss halt gucken, dass die Fahrräder wieder langsamer werden, weil die einfach viel zu schnell werden. Und solange man das nicht eingebremst kriegt, wird es auch nicht sicher.
Sebastian Krause bei die Sicherheitsdebatte im Radsport. Und Ruhetag war heute auch bei der UEFA Fußball-Europameisterschaft, bei der es morgen weitergeht mit dem ersten Halbfinale Spanien gegen Frankreich und dann am Mittwoch England gegen die Niederlande. Patricia Gabor hat sich die 4 Teams und ihre Stärken und Schwächen ein bisschen genauer angeschaut.
Spanien gegen Frankreich. Die Zauberfüße treffen auf die Torminimalisten.
Deutschland-Fans träumen nachts wohl immer noch schlecht von Marco Correas Hand. Aber die ist nicht das einzige Albtraumhafte an der spanischen Nationalmannschaft. La Furia Roja hat bisher alle Partien gewonnen, auch dank der Zauberfüße der Youngsters wie Lamine Yamal. Gegen Frankreich wird Trainer Luis de la Fuente ebenfalls ein bisschen zaubern müssen. Einige Stammspieler werden fehlen.
Ich werde das nie als Ausrede benutzen, dass wir diesen oder jenen Ausfall haben.
Ich bin zufrieden mit allen Spielern, die mir zur Verfügung stehen.
Bei den Franzosen wird es langsam Zeit, dass die Torschussmuskeln aufwachen. Die Equipe Tricolore hat noch kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Und Trainer Didier Deschamps muss immer wieder Fragen zu seinen Stars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann beantworten.
Kylian und Antoine spielen gerade nicht auf ihrem Top-Level. Trotzdem sind wir hier. Natürlich sollten sie unsere Effizienz verbessern, aber die zwei sind ja auch immer noch Teil eines starken Teams.
Ein Team, das besonders hinten gut funktioniert. Frankreich hat bisher erst ein Gegentor kassiert. Das Halbfinale gegen Spanien könnte ein enges Duell werden.
Die Niederlande gegen England. Party Oranje trifft auf drei launische Löwen.
Zeit für Historiker, die Stifte herauszuholen. Es ist das allererste EM-KO-Spiel zwischen diesen beiden Nationen. Die Three Lions haben sich bis hierhin durchgewurstelt. Ein guter Löwe springt eben nur so hoch, wie er muss. Die englische Presse nimmt die Star-Mannschaft um Harry Kane regelmäßig auseinander. Ihr Spiel sei nicht schön anzusehen. Coach Gareth Southgate reagiert genervt.
Well, I'm sorry for that.
Das tut mir leid, aber das hier sind keine normalen Fußballspiele. Das ist ein Riesenevent mit viel Druck dahinter. Und wir haben in den vergangenen 4 Turnieren 3-mal das Halbfinale erreicht.
Denn beim entscheidenden Elfmeterschießen gegen die Schweiz waren alle seine Spieler on point. Auch die Niederlande liefern zwar nicht schön, aber erfolgreich ab. Stürmer Cody Gakpo gehört zu den Top-Torschützen der EM. Und wenn nichts mehr geht, hat Bondscoach Ronald Koeman ein gutes Händchen für die Einwechslung seiner Joker wie Wout Weghorst. Der träumt schon vom Finale.
Jetzt erst das erste Spiel, Halbfinale England und es ist echt drin und das Gefühl war immer da. Ja, es ist möglich.
Der größte Star der Niederlande sind aber sowieso die Fans. Die würden am liebsten immer und immer wieder erst nach links hüpfen, dann nach rechts und danach vorbei an England direkt ins Finale.
Patricia Gaber mit einem Ausblick auf die Halbfinalpartien. Für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft steht am Freitag das nächste EM-Qualifikationsspiel an. In Reykjavik geht es dann gegen Island und nicht dabei sein wird Kapitänin Alexandra Popp. Die 33-Jährige hat eine Reizung am Fuß. Und zum Schluss schauen wir noch auf ein Spiel, das sicher noch vielen lebhaft in Erinnerung ist, auch wenn es inzwischen schon auf den Tag genau 10 Jahre zurückliegt. Das WM-Halbfinale Brasilien gegen Deutschland, das mit 1-7 oder aus deutscher Sicht 7-1 so unglaublich deutlich zu Ende ging, dass alle nur erstaunt waren. Die Deutschen über diesen so hohen Sieg gegen den Rekordweltmeister und Gastgeber und die Brasilianer, weil diese Niederlage so überraschend kam und schmerzte. Oliver Neuroth.
Die Copacabana ist nicht nur der bekannteste Strand von Rio de Janeiro, sie ist auch Erinnerungsort an die Fußball-WM 2014. Jemand hat damals drei deutsche Spieler auf eine weiße Mauer gemalt, die den WM-Pokal in den Händen halten. Sie sind bis heute gut zu erkennen. Anders als das 7-1, der Endstand des Halbfinals zwischen Brasilien und Deutschland, der bis vor kurzem auch noch an der Mauer zu lesen war. Doch die Farbe ist inzwischen abgeblättert oder jemand hat die schmerzhafte Zahlenkombination bewusst entfernt. In den Köpfen der Brasilianer steckt sie aber noch tief, wie in dem von Maria.
Nossa Senhora, Jesus.
So ein Mist, daran will ich gar nicht zurückdenken. Das war ein Drama, wirklich schrecklich. Ich weiß noch, wie Leute auf der Straße geheult und vor Wut Gläser zertrümmert haben. Auch Robert erinnert sich an den Abend genau. Ich war damals 10 Jahre alt und habe das Spiel nur bis zur 5. Minute geschaut. Dann fing ich an zu weinen und wollte nichts mehr über Fußball wissen. Ich hatte Brasilien immer angefeuert, aber die Enttäuschung war einfach zu groß. Deutschland nimmt das brasilianische Team am 8. Juli 2014 regelrecht auseinander. Nach 26 Minuten steht es schon 5-0 für Deutschland. Die Mannschaft mit damals 3 WM-Titeln stellt den 5-fachen Weltmeister bloß. Einado Motta ist damals Kommentator beim brasilianischen Fernsehen. Wenn eine fliegende Untertasse vor mir gelandet wäre und die Wesen darin bewiesen hätten, dass es Leben auf anderen Planeten gibt, wäre ich weniger überrascht gewesen als von dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, vor allem in der ersten Hälfte. Der brasilianische Fußball rutscht 2014 in eine schwere Krise. Und heute, 10 Jahre später, ist die Nationalmannschaft auch nicht in Bestform. Am Wochenende ist sie aus der Copa America geflogen im Viertelfinale.
Brasilien 10 Jahre nach dem 7:1 oder 1:7 Niederlage. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.